Ich hatte in der Erklärung zum Thema, hatte ich ja gesagt, Vertrauen und Weisheit gehen zusammen. Und das bildet letztlich die Grundlage für Selbstsicherheit, für eine starke Selbstsicherheit. Und ich denke, wir können mal gucken, was wir für einen Zugang zu Vertrauen eigentlich haben. Wir haben eine Geschichte, jeder hat seine Geschichte mit Vertrauen und jeder hat Ansprüche an Vertrauen, an Alltagsvertrauen. Also wir haben Ansprüche, jemanden trauen zu können, uns selbst trauen zu können, den Dingen, der Politik oder sonst wem. Das heißt also, wir haben als Menschen das hohe Bedürfnis, vertrauen zu können. So, das ist ein ins innewohnendes Bedürfnis, vertrauen zu können. Und wir leiden, wenn wir misstrauisch sein müssen oder sind oder wenn unser Vertrauen zerstört wird. In der Lehre des Buddhas geht es aber nicht um diese Art von Vertrauen, weil die ist nicht realistisch. Also wir können nicht versuchen, in der Welt Dingen zu trauen oder vertrauen, die in sich den Charakter der Vergänglichkeit haben. Also alles, was bedingt entsteht, muss vergehen. Wenn alle Phänomene so beschaffen sind, dann ist es sehr schwer, auf etwas sein Vertrauen zu setzen, was keine Stabilität in sich hat, was vergänglich ist, was leidhaftig ist, weil es vergänglich ist und was substanzlos ist, was also keinen festen Kern hat. Wenn diese Dinge, Phänomene, alle Erfahrungen, die wir machen, alles, was wir erleben können, so beschaffen ist, dann ist es sehr schwer, da drin Vertrauen aufzubauen. Also wir können nicht auf die Dinge setzen. Wir können nicht auf die Dinge setzen, die vergehen. Das funktioniert nicht, aber das machen wir natürlich. Also der unerleuchtete Geist macht es. Wenn ein Kind seiner Mutter nicht trauen kann, ist schwierig, dann ist das Wachstum gestört, ist die Entwicklung und die Reife gestört. Wenn wir unseren Partner, Partnerinnen nicht trauen können, gibt es sehr viel Leid und Dukkha, wenn wir da also keine Möglichkeit haben, entspannt zu sein, Verlässlichkeit zu leben. Das ist schwierig. Das heißt also, wir brauchen ein Maß an Vertrauen in Mitmenschlichkeit und Vertrauen in unsere Umgebung, in unsere berufliche Umgebung, sodass Reife und Wachstum möglich ist. Und trotzdem kann man sich darauf nicht wirklich verlassen. Und es ist nie sicher. So. Und wir wissen im Laufe des Lebens, wie viel wir erlebt haben, wo Vertrauen zerstört wurde. Also jeder hat den Weg von Enttäuschungen hinter sich, der dazugehört. Also gibt es in der Lehre des Buddhas Vertrauen, was etwas anderes bedeutet als das, was wir in Erfahrung haben. Aber das Gefühl des Vertrauens, das kriegen wir, wenn wir in der Lehre des Buddhas tatsächlich vertrauen, und zwar dem, wo man trauen kann, das ist der Lehre selber. Dem Buddha trauen, das Vertrauen in den Buddha zu setzen, als jemand, der tatsächlich existiert hat, Erleuchtung aus eigener Anstrengung erlangt hat, einen Weg gegangen ist zur Befreiung und in der Lage war, das zu lehren, sodass wir nachfolgen können. Vertrauen in die Lehre, dass es also eine Lehre gibt, die tatsächlich auch dahin führt, wenn ich sie praktiziere, die also Methoden hat und eine Weisheit inne hat, die ich ergreifen kann und die ich selbst realisieren kann und den Weg gehen kann und zur selben Freiheit komme, wenn auch nicht zur selben Weisheit, aber zur selben Freiheit. Und Vertrauen in diejenigen, die den Weg gegangen sind oder schon ein Stück vorangegangen sind, die also vertrauenswürdig geworden sind. So, die also ein Maß, zumindest ein Maß an Selbstsicherheit haben, was nicht antastbar ist. So, und wir werden uns das an diesen Tagen angucken, heute und morgen. Und ich würde gerne mal damit beginnen, was der Buddha eigentlich darunter versteht. Also wenn der Buddha selber gesprochen hat, und sehr starke Aussagen gemacht hat über seine eigenen Verwirklichungen, über das, was er kann, was er weiß, was er an Weisheit realisiert hat, dann hieß das immer Löwenruf. Also eine Sache, also ein starkes Statement zu machen, das wahr ist und nicht erschütterbar ist. Das ist ein Löwenruf. Und wir müssen uns da ein bisschen zurückhalten mit dem Löwenruf. Also das ist noch nicht so möglich. Ne? Vielleicht eine klitzekleine oder so. Wo wir uns wirklich sicher sind, dass das nicht angreifbar ist. Aber in der Regel machen wir keinen Löwenruf. Aber der Buddha hat natürlich einen Löwenruf des Öfteren erscheinen lassen. Und zwar immer in Bezug auf Dinge, die er realisiert hat, die nicht antastbar waren, die man nicht rückgängig machen kann. Und die von niemandem zu kritisieren waren oder nicht, wo es keine Argumente gab, also die von niemandem erschütterbar waren. So. Und er hat vier Grundlagen seiner Selbstsicherheit genannt. Also es gibt eine Sutta in der mittleren Sammlung, das ist die 12, wo er das beschreibt, wo er also sagt, dass es gibt also 4 Grundlagen für Selbstsicherheit, die er realisiert hat. Und wenn wir uns die angucken, dann heißt das im Umkehrschluss, wenn wir nachfolgen und die Lehre des Buddhas praktizieren, kommen wir in die Richtung. Das heißt, es muss auf dem Weg Stationen gehen, die uns selbstsicherer machen. Das heißt also, dass wir nach und nach so viel Vertrauen in die Lehre, in das Dhamma, in den Buddha und in den Sangha bekommen, dass wir also selber Sangha werden nach und nach, dass wir uns dem annähern, dass wir uns selbst so entwickeln, dass wir sagen können, nach und nach entwickeln wir die Grundlagen des Vertrauens und damit auch die Selbstsicherheit, so dass wir dem folgen auch. Und der Buddha hat also gesagt, eine Grundlage für Selbstvertrauen, was niemand antasten kann, ist seine volle Erleuchtung. Also ist er selbst voll erleuchtet, ist aus eigener Kraft. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft, wir müssen den Weg gehen aus eigener Kraft. Aber wir können dem Weg folgen, den der Buddha dargelegt hat, den er ausgebreitet hat. Das heißt also, da kann niemand dran rütteln. Also er ist voll erleuchtet. Also und niemand kann sagen, dass er das nicht ist. Selbst wenn Menschen das sagen würden, oder Menschen haben das gesagt zu seiner Zeit, würde es ihnen nichts ausmachen, weil er ist sicher, er steht da drauf, mit beiden Beinen auf dieser Realisierung, auf dieser Wirklichkeit, auf dieser Wahrheit. So. Das heißt also, er hat diese Erleuchtung erlangt und er ist sicher, dass er das hat. Und es ist Teil des Weges, immer zu wissen, was ich erfahre, zu wissen, was ich erkenne, ne? Und das zu realisieren, dass also das immer einen Platz kriegt, nicht nur in der Erfahrung, sondern im Wissen von der Erfahrung. Alles, auch die kleinsten Schritte. Dann wachsen wir ran, dann wächst das Vertrauen. Und das Zweite, was er gesagt hat, seine zweite Grundlage für Selbstsicherheit, war die Sicherheit, dass seine Triebe versiegt sind. Dass er also triebversiegt war, das heißt, der Trieb, Daseinstrieb und Nicht-Daseinstrieb, Sinnestrieb, letztlich Unwissenheit. Vollkommene der Unwissenheitstrieb versiegt. Das heißt also, dass er keine Triebe mehr hat, die ihn am Dasein binden. Also frei vom Kreislauf von Leben und Tod. So, nichts, was ihn dahin mehr drängt. Das ist eine Grundlage für Selbstsicherheit. Und er hat gesagt, dass er das, was Hindernisse sein könnten auf dem Weg, dass er die sehr klar definiert hat, so, und dass es Hindernisse gibt, die Menschen hindern, den Pfad bis zu Ende zu gehen, und dass er diese Hindernisse ausgebreitet hat. Dass er also genau weiß, welche Hindernisse sind das, die jemanden hindern, den Pfad zu Ende zu gehen. So, und da er das ganz genau weiß, ist das eine Grundlage der Selbstsicherheit, weil er sie selbst ergründet hat, selbst verwirklicht hat. Und das Letzte war, dass er, die letzte Grundlage, also die vierte Grundlage ist, dass er sicher ist, dass er einen Weg aus dem Leid gefunden hat, aus dem Dukkha gefunden hat. Also dass sein Weg, den er gegangen ist und den er lehrt im Achtpfad, dass das, also viele Wahrheiten, achtfache Pfad, dass das der Weg raus aus dem Dukkha ist, raus aus dem Leid ist. Das sind 4 Grundlagen der Selbstsicherheit. Das heißt, wenn wir Vertrauen aufbauen wollen, wirkliches Vertrauen aufbauen wollen, dann müssen wir da gucken, wo wir jetzt stehen, was können wir tun, also um Vertrauen aufzubauen. Und es geht erstmal um ein Vertrauen in uns selber. Vertrauen heißt im Pali Sada. Das ist der Pali-Begriff Sada. Und Sada entwickelt sich, also Sada ist beschrieben mit dem Vertrauen, was jemand entwickelt in die Erleuchtung des Buddhas, das klar ist, der Buddha war erleuchtet. Vertrauen in die Lehre des Buddhas, in das Dhamma, und Vertrauen in den Sangha. Das heißt, ich brauche ein Vertrauen durch eigene Überprüfung. Also ich kann selber praktizieren und mein Vertrauen in mich wächst. Vertrauen, das, was wir normalerweise kennen, in unserem Alltag oder in unserer Erfahrung, das Vertrauen, was ich schon beschrieben hatte, ist ein Vertrauen, was auf wackeligen Füßen steht und was wir in andere setzen und wo die Hoffnung mit einhergeht. Das heißt also, immer wenn ich nach außen gehe und hoffe, vertraue, dass das gut wird, vertraue, dass das gut wird, da ist immer ein Funken Hoffnung dabei, dass es auch so ist. So. Und dann wäre des Buddhas haben wir keine Hoffnung. Dann wäre des Buddhas haben wir Weisheit und Wissen über die Dinge. Das heißt, wir hoffen nicht auf irgendwas, sondern es gibt ein Gesetz von Ursache und Wirkung. Da brauche ich nicht hoffen, sondern ich muss Ursachen legen oder Ursachen erkennen. Oder um Ursachen wissen und welche Bedingungen es braucht, damit Ursachen zur Wirkung kommen. Das heißt also, ich arbeite nie mit Hoffnung, sondern das Prinzip Hoffnung gebe ich komplett auf. Und mein Vertrauen setze ich auch nicht in etwas rein, wo ich hoffen müsste. So. Deshalb arbeiten wir also an uns selber und gucken erstmal bei uns selber, dass wir uns selber trauen können. So. Und die erste Ebene, wie wir uns selbst vertrauen können, damit wir uns Grundlagen für Sicherheit schaffen, sukzessive Selbstsicherheit, dass wir diesen Pfad auch gehen können und dass dieser Pfad stimmt für uns, dass der Pfad in sich stimmt, ist Ethik. Das ist das Allererste, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Menschliche Ebene. Also wenn wir von der menschlichen Ebene sprechen, dass wir als Menschen da sind, der Buddha hat ja gesagt, das ist eine super Ebene für Praxis, weil die Reibung mit dem Körper groß ist. Also wir haben viel Leid, viel Freude mit dem Körper, weil wir einen Körper haben. Und wir haben damit auch die Möglichkeit, gut zu praktizieren. Also es ist ein guter Antrieb da für Praxis, aus dem rauszukommen, also aus dem Kreislauf von Leben und Tod rauszukommen. Dass wir als Menschen da sind, hängt damit zusammen, dass wir irgendwann schon sehr viel Ethik praktiziert haben. Also wir haben irgendwann mal starke Ethik praktiziert und Großzügigkeit. Das sind Bedingungen und Voraussetzungen, dass man als Mensch geboren wird, dass man eine menschliche Ebene erreicht. Das heißt also, das heißt aber nicht, dass wir das auch weiterhin sind. Also die menschliche Form, die hier überall rumläuft und die wir selber haben, heißt nicht, dass die noch den menschlichen, ich sage mal, das menschliche Bewusstsein beherbergt, dass da noch menschliches Bewusstsein da ist. Wenn Gier und Hass ausgebildet sind und in einem Bereich reichen, der über die 5 Ethikregeln hinausgeht, dann sind wir nicht mehr auf der menschlichen Bewusstseinsebene. Dann können wir sein auf einer tierischen Ebene im Bewusstsein. Wir können sein auf einer, sozusagen wir verspielen es damit. Wir können sein auf einer Titanenebene oder auf einer Höllenebene. Wir können aber auch sein, wenn wir innerhalb der 5 Regeln sind, plus Großzügigkeit, wenn wir das weiter praktizieren, auf einer Ebene von Deva-Ebene, himmlische Ebene. Und bei Konzentration dann auch andere Ebenen, höhere Ebenen noch. Das heißt also, menschliche Form heißt noch nicht, dass wir Menschen als in unserer Bewusstseinsentwicklung bleiben. So. Wenn wir 5 Regeln praktizieren, 5 Ethikregeln im Haushälterleben, dann ist das die erste Grundlage für Selbstvertrauen. Das heißt also, da ist beides gedeckt. Das ist sozusagen die Ethik, die der Buddha im 8-Pfad bereithält für jemanden, der im Haushalt lebt, zu sagen, das ist die Basis. Ohne dem kommen wir gar nicht voran. Das heißt, wir sichern uns auch also eine menschliche Bewusstseinsebene. Und wenn wir die mit den 5 Regeln tatsächlich praktizieren, die Weisheit dazu nehmen im Haushälterleben und oder dann die anderen Regeln, wer andere Regeln hat, wer 8 Regeln hat oder 10 oder mehr, je nachdem, welche wir haben. Aber die 5 sind das Minimum, dass wir sagen können, das ist die menschliche Ebene. Da fängt die menschliche Ebene an. Unter dem ist nicht. Da ist das Bewusstsein also nicht. Und dieses Vertrauen, was wir gewinnen können in die Lehre des Buddhas, wenn wir praktizieren, diese 5 Regeln tatsächlich kennen und in uns sozusagen so zur Stärke bringen, durch alle Pfadfaktoren, die wir haben auf dem 8-Pfad, so zur Stärke bringen, dass sie uns tragen. Dass wir wissen von uns, da geht nichts drüber. Also 5 Regeln sind das Minimum. An manchen Tagen auch mal 8 oder in Kursen oder in längeren Kursen 8. Das heißt also, Vertrauen, wenn ich kann ja nur mir selbst vertrauen, da habe ich 2 Dinge abgedeckt. Wenn ich die Ethik praktiziere, mich genau kennenlerne, genau weiß, wo bin ich antastbar, wo bin ich beeinflussbar, wo bin ich korrumpierbar, wo bin ich oberflächlich und so weiter. Wenn ich das weiß und nicht als Moral, sondern als Training, also einen erhobenen Zeigefinger haben wir in der Lehre des Buddhas nicht, sondern als Training, als Trainingsweg. Dann habe ich eine Möglichkeit, mich kennenzulernen und ich lerne andere automatisch auch kennen. Damit wächst das Vertrauen. Das heißt also, die erste Ebene, die wir haben, ist, ich praktiziere eine gute Ethik ohne Moral, sondern basierend auf Weisheit. Ne? Das ist die Lehre des Buddhas. Ne? Ich will Befreiung. Ne? Ich hege die Absicht der Befreiung. Ich hege die Absicht der Nicht-Grausamkeit, des Nicht-Übelwollens, weil das brauche ich für Vertrauen. Ne? Und wenn das der Motor ist für Ethik und als Grundlage für Meditation, dann fange ich an, in der Ethik zu reifen. Das heißt also, dann fange ich an, da drin zu reifen und dann fällt alle moralische Instanz weg oder die wir mitbringen aus unserer Prägung, das fällt weg und es wird ein Trainingsweg. Das heißt, die Ethik wird das Erste, was ich machen kann oder das Stabilste, was ich haben kann, wo ich mir selber trauen kann. Weil damit fange ich an. Ich muss mir selber trauen, indem ich praktiziere und indem ich was praktiziere und das einen Sinn macht und mir Halt gibt. Ich nenne die Ethikregeln, die meisten praktizieren sie, oder? Die meisten kennen sie, oder? Ja, ganz klar. Ich sage sie trotzdem mal. Ich sage sie trotzdem mal mit Definition, damit man eben nicht in die Moral tappt, sondern in die Weisheit. Das erste ist dieses, ich möchte keinem Lebewesen Schaden zufügen. Das ist geboren aus dem der Nicht-Grausamkeit und dem Nicht-Übelwollen. So. Und wenn ich die Absicht habe, den Kreislauf zu verlassen von Leben und Tod, dann muss ich was unternehmen, dass ich nicht so viel Schaden anrichte. Daraus ist das geboren. So. Das heißt also, nicht so viel Schaden, weder mir selber noch anderen, Schaden anrichten. Das heißt also, dass meine niemanden töten, aber auch niemanden verletzen. Und es gibt eine klare Definition dafür, was gemeint ist. Was ist denn Töten? Töten ist, und das müssen wir in der heutigen Zeit wissen, weil ich kann dem nicht mehr trauen, wenn ich nach außen gucke, was ist Töten, was ist nicht Töten, was ist denn definiert als Töten. Ich muss bei mir selber gucken, was heißt Töten? Was hat der Buddha gesagt, was Töten tatsächlich ist, dass ich in mir einen Halt finde, dass ich ganz klares Verständnis davon habe, so, und nicht unsicher werde. Das ist die erste Ebene von Vertrauenethik. Und das heißt also, jemand hat die Absicht zu töten. So, jemand hat die Absicht zu töten. Die zweite Charakteristik ist, jemand benutzt die Mittel, die dazu geeignet sind, um ein Leben auszulöschen. Das dritte ist die Handlung, die tatsächliche Handlung, das zu tun, selber oder tun lassen, das ist egal, ist dasselbe. Und das vierte ist, das Wesen ist tot. Das ist Töten. Dann können wir gucken, dass wir das in uns zur Reife bringen, dieses Verständnis, was das wirklich heißt. Ausnahmeregelungen sind aus Versehen töten. Ich gebe die Wiese, da töte ich. Also das ist nicht die Absicht. Diese vier Kriterien kommen zusammen. Und wenn ich dann gucke, was es heute alles gibt und welche Angebote es gibt, vielleicht doch zu töten oder doch nur so von hinten durch die Brust, vielleicht noch einen kleinen Suizid begleiten, das ist Töten. Das heißt also, wenn wir das sehr klar haben in uns, was das eigentlich ist, woran ich mich da halte, egal wie der gesellschaftliche Konsens ist, und wie dass ich daran halte, dann habe ich Vertrauen. Das ist die erste Ebene, wo ich sage, dann kann ich mir trauen. Ich weiß, was das heißt. Ich trainiere das. Ich kann mir trauen. Nicht nehmen, was nicht gegeben wird. Ne? Nicht stehlen. Heißt ja im Grunde, alles zu beschützen. Die nicht stehlen, die ganze Ethik hat Feinheiten. Ne? Die wird immer feiner und immer subtiler auf dem Weg. Und wenn ich, das ist das Minimum, was ich lernen kann, um mir selbst zu vertrauen und wo ich mich orientieren kann, was machen andere eigentlich? Wenn ich mir gucke, ich brauche nur die Ethik anlegen. Wenn ich ihn ganz genau kenne, kenne ich die Menschen um mich drumherum. So, dann brauche ich nicht Misstrauen, aber ich brauche nicht Vertrauen oder Erwartungen haben, sondern kann ich real gucken, mit wem kann ich was tun. Das zweite, dieses Nicht-Nehmen, was nicht gegeben wird, heißt einfach, bedeutet, wenn ich diese Regel breche, das, was ich dann nehmen möchte oder was ich da, wo ich zugreifen möchte, hat das Ding einen Besitzer? Und ich kann umgekehrt fragen, besitze ich das? Bin ich der Besitzer, die Besitzerin? Wenn das nicht der Fall ist, lasse ich die Finger davon. Dass das sehr subtil wird, ist auch klar. Hat der Gegenstand oder hat dieses Ding, was ich nehmen möchte, einen Besitzer, Besitzerin? Und wenn ich nicht der Besitzer bin, weiß ich, dass es jemandem anders gehört. Und wenn ich es nicht weiß, Zweifel habe, lasse ich es liegen. Das ist ganz einfach. Ist aber nicht so einfach. Weil wir fragen ja ganz viel und nehmen ganz viele Dinge, wo wir annehmen, dass es in Ordnung ist. Also, die Absicht zu nehmen, der Gegenstand hat einen Besitzer oder das Ding hat einen Besitzer, ich bewege es. Ne? und es ist von dem Ort bewegt, dann ist es gestohlen. Das ist stehlen. Ausnahme ist, wenn es Verabredungen gibt. Du darfst meine Sachen nehmen oder du darfst meine Tasche nehmen oder ich nehme an von meinem besten Freund, meinem Partner, meiner Partnerin, darf ich was nehmen? Das sind so unausgesprochene Sachen, wo das möglich ist, was zu nehmen. Ne? Oder wo ich weiß, ich kann es nehmen, ich bringe es auch zurück. Das ist, wenn das sehr fein wird, wenn ich weiß, da kann ich mich 100% verlassen und das ist die Lehre des Buddhas als Grundlage. Es geht bei Selbstsicherheit um Stabilität. Und das ist eine erste Ebene, Vertrauen aufzubauen in meine eigene Fähigkeit, in mein eigenes Training und Stabilität da drin zu entwickeln. Wie viel macht das aus, wenn jemand stabil ist da drin? Da kann ich trauen. Wenn jemand 5 Regeln nicht bricht, dem kann ich trauen. Der tut mir nichts. Der tut mir einfach nichts. Das ist harmlos. So. Und ich muss das erstmal bei mir rauskriegen. Bin ich das? Bin ich das wirklich? Bin ich tatsächlich harmlos? Ja. Basiert meine Ethik auf irgendwelchen Ideen oder basiert sie auf rechter Ansicht, rechter Absicht? Dass ich wirklich aus dem Kreislauf raus will, dass ich wirklich keinem Schaden zufügen will, dass ich wirklich keine Grausamkeit in meinem Herzen mehr dulden möchte, dann muss die Ethik da drauf kommen, daraus kommen. Das Dritte ist kein sexuelles Fehlverhalten. Kein sexuelles Fehlverhalten im Haushälterleben heißt einfach, wenn ich in Beziehung bin, breche ich nicht aus, sei denn, sie ist gewalttätig, dann muss ich raus. Wenn ich in Beziehung bin, liebäugle ich auch nicht mit anderen Beziehungen, sondern ich schütze diese Beziehung. Und wenn andere in Beziehung ist, hänge ich mich nicht rein. So einfach ist das. Egal, wie gut oder schlecht die ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Solche Ideen wie, wir sind plötzlich verliebt, ist nicht die Grundlage in der Lehre des Buddhas. Sondern in der Lehre des Buddhas, wenn wir praktizieren, ist nicht die Emotionalität oder die Befindlichkeit die Grundlage für Handeln, sondern die Weisheit. Das heißt, unser ganzes Leben auf dem Praxisweg wenden wir, dass wir weisheitsorientiert handeln, Weisheitsgrundlage benutzen für unser Handeln und nicht unsere Emotionen und unsere Befindlichkeiten. Das heißt, die sind da, aber wir haben andere Maßstäbe und das gibt Sicherheit. Wenn ich das kann, gibt es Sicherheit. Wenn ich dann in einer Beziehung bin und jemand dreht durch, ne, verliebt, rosarote Brille, hole ich die Weisheit hoch und frage, geht das? Stimmt das? Ist das wirklich so? Im Grunde ist das da also kein... Der Buddha hat es sehr klar definiert, was das heißt, keine sexuelles Fehlverhalten. Ne? Also was das wirklich bedeutet. Natürlich mit alten Worten, die zu der Zeit waren. Aber es heißt im Grunde, jemand, der noch in der Fürsorge der Familie ist. Das heißt also kein sexueller Missbrauch, Kinder, Jugendliche. Jemand, der noch in der Obhut in der Familie Fürsorge ist. Das ist kein Partner. Jemand, der in der Lehre des Buddhas, das heißt schon den Blumenschmuck trägt, das heißt, er verlobt ist. Ne? Oder mit jemandem anders zusammen ist, Partnerschaft hat, ist kein Partner, keine Partnerin. Jemand, der verheiratet ist, sowieso nicht. So. Und jemand, der Zölibat lebt, freiwillig, der also selber entschieden hat, also Mönche, Nonnen sind keine Partner. So. Das heißt im Grunde das, kann ich mich daran halten? Ne? Wie viele Beziehungen gehen auseinander, weil wir haben uns so verliebt und jetzt muss das alles geregelt werden? Wie viel Schmerz? Ne? Das heißt also da, das heißt das. Ganz klar zu haben bei sich, wie lebe ich damit? Wie handle ich das? Das Fünfte ist, kein Drogen, kein Alkohol. Nichts nehmen, was den Geist vernebelt. Da hat der Buddha überhaupt nichts zu gesagt. Bitte? Ach so, okay. Entschuldigung. Das ist das Fünfte. Kein Alkohol ist das Fünfte. Das Vierte ist die rechte Sprache. Entschuldigung. Die rechte Sprache. Die rechte Sprache hat vier Anteile. Und auf dem gesamten Praxisweg bis zur Befreiung wird die Sprache kultiviert, sukzessive. Das heißt also, wir können nicht glauben, wenn wir praktizieren, auch schon etliche Jahre praktizieren, dass wir alle vier Bestandteile der Sprachentwicklung beherrschen, sondern das ist eine Sache, die sukzessive Reife bekommt und eigentlich erst in der dritten Erleuchtungsstufe erledigt ist, dass man sagen kann, da ist die rechte Sprache entwickelt, komplett. Die rechte Sprache ist, das Erste ist natürlich nicht lügen, das ist ganz klar. Und dieses Nichtlügen ist eigentlich das, was man wirklich erstmal trainieren muss. Also was wirklich lange braucht, bis klar ist, das weiß ich, dass ich das nicht tue. Ich kann mich auf mich verlassen, dass mir das nicht passiert. Und Lügen heißt, das, was ich sage, ist nicht wahr. Und die Definition für wahr oder nicht wahr ist nicht objektiv oder subjektiv oder irgend sowas, sondern das, was definiert ist, was ich als wahr erlebe, ist, ich sehe etwas und sage, dass ich es gesehen habe. Ich höre etwas und sage, dass ich es gehört habe. Das ist wahr. Das ist für mich wahr. Ich sehe etwas und sage, dass ich es nicht gesehen habe. Das ist eine Lüge. So ist es definiert. Ne? Ich höre etwas, ich denke etwas. Definiert ist das, wann ist es tatsächlich eine Lüge? Also wann ist eine Lüge vollständig? Ne? Wenn ich weiß, dass das, was ich sagen will, nicht wahr ist. Und definiert ist es nach dem, wie ich es wahrnehme. Wenn ich weiß, ich äußere etwas, was nicht wahr ist, was ich weiß, dass es nicht wahr ist, so, dann mache ich diese Äußerung, so, ich spreche das aus und ich habe die Absicht, jemandem anders zu meinem eigenen Vorteil etwas vorzumachen. Also ich benutze meine Worte, jemandem anders etwas vorzumachen zu meinem Vorteil oder zum Vorteil meiner Gruppe oder meiner Peergruppe. Das heißt also, das ist Lügen und jemand versteht es. Es ist nicht Lügen, wenn ich in meinem Zimmer für mich alleine so etwas sage und niemand hat es verstanden. Devas sind auch anwesend und verstehen das. Die sehen wir nur nicht, die meisten jedenfalls nicht. Also, das ist Lügen. Das ist das, was Lügen ist. Und da reinzugehen, zu sagen, irgendwann, habe das so trainiert, dass ich genau weiß, ich kann mir 100% trauen. Ich lüge nicht. Ne? Die Ausnahmen sind zu schnell, wenn ich zu schnell bin. Also wenn ich zu schnell spreche oder zu schnell aufgrund von Tendenz was sage, was vielleicht nicht der Wahrheit entspricht, ohne Überlegung, das trifft nicht zu, dass ich da die Absicht habe, dass ich unbedingt was falsch sagen möchte zu meinem Vorteil, sondern das ist einfach eine schlechte Tendenz, schlechte Gewohnheit. Und Übertreibung, Untertreibung. Das ist das Erste, womit man mal aufhören kann. Sehr schwer zu sagen, nicht. Ich habe 100.000 Mal gesagt, ich habe aber nur 3-mal gesagt. Ne? So, das ist eine Übertreibung, das ist einfach eine Konvention. Also da runterzugehen, dass wir also aus diesem Rahmen rausgehen von Konvention, dass wir uns tatsächlich dran halten. Wenn wir das können, können wir uns vertrauen. Das heißt, wir machen keinem was vor. Ich mache niemandem mehr was vor dann. Wie gut ist das für die, die mit mir zu tun haben? Ne? So, wenn ich mir trauen kann, auf dieser Grundlage können mir die anderen auch trauen. Ich belüge dann keinen. Und die anderen Ebenen sind nicht entzweien, also niemanden auseinanderbringen. So, Beziehungen nicht auseinanderbringen, Freundschaften nicht auseinanderbringen. Nicht hintertragen, das ist dieses irgendwo ein Gerücht aufgreifen, das muss ich nicht mal selber erfinden. Gerücht aufgreifen, weitertragen. Damit möchte ich jemanden schaden. Ne? Oder Dinge zu sprechen, die es nicht wert sind zu besprechen. Leeres Geschwätz. Leeres Geschwätz ist sehr schön definiert in der Lehre des Buddhas. Das ist, wir sprechen über Könige, ne? Sprechen über Schlachten, sprechen über Kriege, sprechen über Tiere, sprechen über Frauen und dies und das. Das heißt also Klatsch. Ne? Einfach, welchen Sinn macht das? Damit ist nicht gemeint, im Alltag nicht eine konventionelle Sprache anzuwenden oder Gespräche zu führen. Ich habe das immer mal gesagt, dass als ich dann zurückkam und also jetzt so nicht mehr im Klosterkontext lebe, sondern ein bisschen auf mich allein gestellt bin, und zwar mit den Kalyanamitas und mit dem, was ich so tue, aber eben nicht mehr so vollkommen abgeschirmt. Ne? Das heißt, ich kriege was mit, ich kriege von Nachbarn was mit oder von Menschen, denen ich begegne auf der Straße oder so. Und dann sagen die halt, und dann, ich konnte das nur sehr schwer, ne? Dann sagen die, dann muss ich auch was sagen über das Wetter. Ne? So. Und ich bin eher wirklich von Natur aus jemand, der sehr direkt ist. So, aber dann diese Art von Gespräche zu führen, so, wo ich dann irgendwann schwimme, wo ich dann nicht mehr weiß, was mache ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt noch. Ne? So, das ist etwas, was mir sowieso fremd ist. Und dann natürlich mit den vielen Jahren, auch mit den Jahren von Praxis, viele Jahre, wo ich ganz isoliert war. Und dann zu sprechen, das war schwierig. Also diese Dinge zu besprechen. So, oder so allgemeine Sachen zu besprechen, freundlich, wenn man das so macht. Ne? Jetzt kann ich es besser. Ne? so, aber nicht wirklich gut, ne? So, aber muss ich ja auch nicht. Aber diese fünf, Alkohol war das fünfte, Alkohol, Drogen oder irgendwelche Substanzen zu lassen, die mir den Geist vernebeln, wenn ich mir vorstelle, also nur sich jemand, dass man sich vorstellt, ich könnte das alles perfekt. Was hieße das dann? Was hieße das? Ich brauche nicht überlegen bei diesen fünf Regeln. Ich brauche nicht überlegen, dass ich da irgendwas verdrehe, dass ich da was übertrete. Was hieße das? Welches Gefühl würde sich einstellen? Welche innere Haltung würde sich einstellen, wenn ich mich da auf mich verlassen könnte? Bitte?
Freude.
Ja, Vertrauen, Freude, natürlich. Totale Sicherheit. Also total ist übertrieben. Aber die Sicherheit, die nicht zu holen ist, irgendwo anders. Zu sagen, ich bin mir sicher, mir kann nichts, man kann mich töten, aber ich werde das nicht übertreten. Es gibt bei der Paramir-Entwicklung, gibt es so ein Beispiel. Man sagt also, wenn jemand Ethik, also Sila Paramir, gut entwickelt hat, das ist ungefähr so wie ein Yak, wenn ein Yak einen Schwanz eingeklemmt hat. Ne? Ein Yak, wenn ein Schwanz eingeklemmt hat, würde niemals den Schwanz ausreißen, würde lieber sterben. So, und so ist es, wenn wir also wirklich Ethik trainieren, zu sagen, lieber sterbe ich, als das zu übertreten. Weil ich das mit in mir trage, dieses, ich möchte ja raus aus dem Dukkha, raus aus dem Kreislauf. Und dieses Leben, selbst wenn ich dafür sterben müsste, es wird mich in einem weiteren Leben, wird ich so viel guter Verdienst da sein, dass ich weiter praktizieren kann. Ne? Dass ich, also, dass es weitergehen kann. Aber jetzt, und wir praktizieren ja jetzt, hieße das, mit fünf Regeln niemals als Moral zu sehen, sondern fünf Regeln als ein Training zu sehen und als ein Geschenk für mich, was ich mir erarbeiten kann, wo ich sage, das ist Lehre des Buddhas, das ist zumindest von den drei Teilen Weisheit, Ethik, Sammlung, ist Ethik etwas, was ich direkt im Alltag machen kann, wo ich sehr subtil werden kann und wo ich sehr stark werden kann, wenn ich es kopple, natürlich mit der Weisheit und mit der Meditation, die das Ganze natürlich stützt. Jeder Faktor stützt den anderen Faktor. Also alle kommen ja sowieso zusammen, ich kann nichts weglassen. Aber wir nehmen das mal raus als etwas, wo ich Vertrauen entwickeln kann in mich selber. In der Lehre des Buddhas haben wir diese Aussage, jemand kennt sich selbst, jemand kennt die Menschengruppen. Jemand kennt sich selbst. Das ist das erste Gebot, dass wir uns selbst kennenlernen, wer wir wirklich sind. Wir sind nicht die oder der wir glauben. Ne? Wir kennen Teile von uns. Ich mache viel Beratungsarbeit. Also ich berate sehr viele Menschen, auch in schwierigen Situationen, Umbruchssituationen und immer mit Dhamma. Das ist einfach klar, so austherapiert, okay, jetzt versuchen wir es mal mit Dhamma. Ne? Dhamma ist der Weg zur Befreiung, da muss es da eine Möglichkeit geben, wenn jemand möchte. Also immer mit Training. Ne? Kann nicht nur zum Erzählen, sondern mit Training. So, und wenn das passiert, dann ist es oft so, dass Menschen immer wieder mit denselben Themen kommen. Über Jahre. Immer wieder dieselben Themen, dieselben schwierigen Themen mitbringen. Das heißt im Grunde nichts anderes, wenn wir da drauf gucken, ich kenne mich nicht selbst. Ne? Wenn ich immer wieder mit demselben Thema komme, und das ist dauert halt, ne? Die Dinge dauern, immer wieder dasselbe Thema, heißt, ich habe mich nicht tief genug erkannt, wo meine Tendenzen hingehen, wo meine Schwächen sind, sondern ich falle rein, leide und muss gucken, dass ich wieder rauskomme, ne? Dass ich wieder revidiere. Das ist ja das, was abläuft, wenn jemand in einer Krise oder im Konflikt kommt. Ne? Oder wenn er mit einer großen psychischen Leitsituation kommt, ist meistens das wieder passiert. Ne? Und dann wieder rausarbeiten, wieder rausarbeiten, wieder rausarbeiten. Ich kenne mich selbst, den Zugang dazu kriege ich über Ethik, weil ich da genau weiß, wer ich dann irgendwann bin. Ich weiß genau, wie ich handle. Und dann habe ich die Möglichkeit, über so eine subtile Art der Ethik, kann ich eher Einfluss nehmen, weil ich gucke tiefer. Ich gucke tiefer, wer ich wirklich bin. Ich gucke drunter. Und dann haben tiefere Tendenzen, tiefliegende Tendenzen, die sich über Sprache und über Handlung äußern, haben erstmal keine Chance, weil ich direkt gegen angehen kann. So, und dann habe ich die Möglichkeit, mit einer tiefen Ethik wirklich den Geist kennenzulernen. Weil das ist ja Meditation, Geistestraining, Ausbildung. Und das ist das, was der nächste Schritt ist oder der dann auch Kraft kriegt. der sich dann also auch darauf stützt. So. Wir wissen alle, dass es schwierig ist, wenn ich mit einem verwahrlosten Geist, mit einer verwahrlosten Ethik versuche zu meditieren. Da läuft nicht viel. So, da ist irgendwie nicht so gut. Ne? So. Also, Ethik ist der erste Schritt, den wir gehen können, wenn wir das genau ausbilden, dass wir uns selber besser kennenlernen, dass wir uns selber stabilisieren. Nicht antastbar zu sein an der Stelle, dass das Vertrauen wächst mit der Ethik und das Vertrauen wächst, wenn die anderen Bereiche dazukommen. Wenn Ethik geboren ist aus Weisheit und Weisheit heißt rechte Ansicht, rechte Absicht, gestützt ist und mündet in Meditation, dann kommen wir in den Bereich, wo wir sagen können, Vertrauen, diese erste Ebene, Ethik, wird sozusagen entwickelt. Und wenn wir dann die Weisheitsentwicklung machen, und die Weisheitsentwicklung heißt, das sind viele, viele andere Faktoren, die Weisheitsentwicklung heißt im Grunde, ich muss unterscheiden lernen, dass der erste Schritt in der Weisheitsentwicklung die Unterscheidungsfähigkeit von heilsam, unheilsam. Da kommen wir in den geistigen Bereich rein. Dann haben wir die Ethik. Wir haben Unterscheidungsfähigkeit heilsam, unheilsam. Da geht es in den Gedankenbereich. Ich muss unterscheiden können, was heilsam und unheilsam ist. Das ist der erste Schritt in der Weisheitsentwicklung, wo ich sagen kann, wenn ich das kann, dann habe ich ein Selbstvertrauen. Da weiß ich genau, was los ist in meinem Geist. Ich weiß genau. Wenn ich diese beiden Sachen schon mal zusammenbringe, dann kann ich in einer Welt leben, wo ich nicht die Hoffnung habe, dass mein Nachbar 100% sicher ist und sich an seine Sachen hält. Wo ich nicht wirklich mein Vertrauen in etwas setze, was nicht vertrauenswürdig sein kann. Weil ich selber eine Entwicklung gemacht habe und sehr viel weiß von mir selber, wie viel Kraft es kostet, wie viel Zuversicht man braucht, dass ich es auch nicht erwarten kann. Und weil ich es nicht erwarten kann von meinem Nachbarn, habe ich Mitgefühl. So, da habe ich nicht Abwertung, sondern habe ich Mitgefühl, weil ich weiß, was es für ein Aufwand ist, das zu machen. Und ich weiß auch, wie stark es sein kann, wenn ich es tue. Und ich weiß, dass nicht jeder den Zugang hat zur Lehre des Buddhas und nicht jeder bereit ist. So, sondern das ist die ewige Wiederholung von Leid und Freude, Leid und Freude, Leid und Freude. Aber da brauche ich nicht drauf vertrauen, sondern ich kann mir selber vertrauen. Also, wenn wir den Bereich haben, Sprache und körperliche Handlung, da eine Sicherheit herzustellen über Training. Das ist ein Training. Das ist nicht etwas wie, ich nehme mal Regeln und das war's dann. Sondern das ist ein Training. Das ist tatsächlich etwas, was immer wieder gemacht werden muss. Und ich weiß das aus den Kursen. So, wenn wir machen bei uns im Sarana, wir haben so Kurse entwickelt, Praxiskurse, wo klar ist, wir müssen ja mit dem Geist arbeiten, der da ist, die den Menschen mitbringen. Und wir müssen mit den Voraussetzungen arbeiten, die Menschen mitbringen. Und eine der Schwierigkeiten ist, dass die Entschlusskraft nicht sehr groß ist. So. Dass also ein Entschluss nicht durchgezogen wird. Also wenn ich einen Entschluss mache und dann sage, jetzt entschließe ich mich, das zu tun, dann bricht das in kurzer Zeit wieder in der Regel ein. So, das ist eine normale Entschlusskraft, die noch nicht gestärkt ist. Also wenn diese Entschlusskraft stark sein würde, dann würde man sagen, habe ich erkannt, ich fasse einen Entschluss, den Rest meines Lebens. Das ist Entschlusskraft. Und wir haben die Kurse so aufgebaut, dass wir sagen, okay, nur für 2 Wochen. Immer 1 für 2 Wochen lernen und behalten und üben und dann das nächste. Und irgendwann greifen wir das dann wieder auf, dann kommt es auch zu einem guten Resultat. Also unsere Kurse, die Praxiskurse, so nennen wir das, die sind so aufgebaut, dass man immer für 2 Wochen einen Entschluss fasst, dieses Thema zu beackern, jeden Tag, und dann geht das. Und da haben wir Ethik auch immer mit drin. Also irgendwann kommt auch immer wieder mal Ethik oder ein Teil von Ethik. Und man sagt also, für 2 Wochen nehme ich mir einen Teil vor, den ich genau angucke. Da komme ich mir auf die Schliche. Und dann verplätschert das wieder so ein bisschen, wird ein bisschen oberflächlich und im nächsten Kurs greifen wir es wieder auf. Ne? So, dann machen wir ein bisschen mehr Weisheit und dann wächst automatisch die Ethik ein bisschen mit. Ne? Dann machen wir mehr Meditation, dann kriegen wir ein bisschen mehr Achtsamkeit, dann ist es mit der Ethik ein bisschen besser und die Weisheit erst recht. Ne? So, das heißt also, wir greifen von verschiedenen Seiten ran und wir arbeiten mit dem Geist, der da ist. Und selber ist das so, wenn wir im Alltag oder Menschen, die im Alltag praktizieren, wir auch, also Ordinierte ganz genauso, müssen genauso ackern. Deshalb ist meine Uhr hier immer jede Stunde. So, weil die piept immer jede Stunde. Das ist für mich was, wo ich dran bin gerade. So, das heißt, wir müssen selber, wenn wir Selbstvertrauen entwickeln wollen, kleine Schritte gehen und dranbleiben. So. Sprache ist klar über Ethik. Körperliche Handlung über Ethik. Damit decken wir auch gleich im Laufe der Praxis, also was die Stärke angeht und das Selbstvertrauen angeht, was darin weg, decken wir unsere Lebensweise mit ab. So, und dann haben wir den ganzen Bereich. Wir können nicht so tun, als wenn wir sprachlich gut drauf sind und ethisch, also körperlichen Handlungen gut drauf sind, dass unsere Lebensweise insgesamt, sondern dann gestalten wir unser Leben danach. Dann wird sich unser Leben neu ordnen, wir gestalten das Leben danach. Natürlich, auf natürliche Art. Wenn da Reife kommt, wird es auf natürliche Art mit dem Lebenserwerb in Ordnung sein, mit dem Zeitmanagement wird es in Ordnung gehen, weil das wird keiner mehr sagen, habe keine Zeit, so, sondern da manage ich das so, dass ich Zeit habe. So. Ich lasse mich nicht wegziehen, weil ich lasse mich dann auch nicht mehr ausbeuten. So, ich lasse das nicht mit mir machen, diese Dinge. Ne? Sondern ich bin da ethisch sauber und dann lebe ich in Kontexten, in denen ich bestimmte unethischen Dingen nicht mehr folge, auch nicht mehr mitmache. Ganz natürlich. Dass ich eine Sperre habe bei dem, wo es unethisch, wo ich unethisch reingezogen werde in einen Kreislauf. Das hört auch auf. Und dann habe ich Zeit. So, dann habe ich Zeit und dann habe ich Klarheit und habe Selbstbewusstsein. So, dann habe ich diesen Bereich abgedeckt und dann gucke ich bei der rechten Ansicht, das Erste, was das Wichtigste ist bei rechter Ansicht, ist die Unterscheidungsfähigkeit von heilsam und unheilsam. Und die Unterscheidungsfähigkeit von heilsam und unheilsam bezieht sich auf die Gedanken. Zu lernen, welche Gedanken sind heilsam, welche Gedanken sind unheilsam. Die heilsamen Gedanken sind alle Gedanken, die kreisen um Großzügigkeit, um Mitgefühl, um lebende Güte, um Weisheit, um den Praxispfad, so, um Ethik, die um diesen Bereich kreisen, die zur Folge haben, dass jemand nur Heilsames ernten kann dadurch. Und alle unheilsamen Gedanken sind Gedanken, die sich um Rache drehen, die sich um Aversion drehen, die mit Angst zu tun haben. Angst ist Hass. So, wir haben heute immer mehr Menschen, die mit Panik und Hass und Aversion und Ängsten zu tun haben. Das ist Hass, das ist der Hassbereich. Wir müssen etwas unternehmen, wenn wir mit Ängsten zu tun haben. Wir dürfen Ängste nicht schönreden. Ängste sind Hass. Die münden in Hass, es kommt nichts Gutes dabei raus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das unterscheiden können im Geist. Wann geht es in diesem Bereich, wann geht es in diesem Bereich? Dass wir diese Unterscheidungsfähigkeit lernen, und das ist nicht einfach. Also das ist eine hohe Schule und braucht auch Meditation und viel Training. Tatsächlich den Geist. Wir haben in Gruppen haben wir das gemacht, mit Fragebögen immer wieder zu gucken, wie können wir das auseinandernehmen mit den Gedanken, wie kriegen wir das wirklich hin, dass wir glauben, dass wir mitkriegen, welcher Gedanke tatsächlich unheilsam ist. Ne? So, man fängt immer an, wenn ich einen Gedanken habe, Gedankenkreise habe, zu sagen, sind diese Gedanken, die ich gerade habe, ne? Wenn ich daraus handeln würde, wäre das gut oder würde das Schaden anrichten? Meistens würde es, wenn es unheilsame Gedanken sind, würde es Schaden anrichten. Wenn etwas so ist, wenn ich so denke und ich müsste daraus handeln und das würde schaden, dann kriege ich auch meine Absicht hinter einem Gedanken mit. Dann ist meine Absicht unheilsam. Weil nur unheilsame Absichten haben unheilsame Folgen. Also muss ich meine Gedanken kennenlernen. Und die heilsamen auch. Der zweite Pfadfaktor ist Absicht. Die trainieren wir ja sowieso. Das ändert sich im Laufe der Zeit. Das heißt also, mit der Absicht, wenn wir die Absicht besser kennen, können wir unsere Gedanken besser unterscheiden. Also wenn unsere Absichten klar sind, haben wir unsere Unterscheidungsfähigkeit der Gedanken besser drauf. Das heißt also, dann haben wir diese Ebenen schon mal. Wir haben Gedanken, heilsam, unheilsam. Das bringt Vertrauen, wenn ich das in mir weiß. So, auf tiefer Ebene. Wie funktioniere ich eigentlich? Lasse ich das alles verloddern? Ne? Läuft das immer alles ab? So. Und habe ich Ethik? Dann habe ich schon zwei ethische und dann habe ich alle drei Gebiete drin, Geist, Sprache und Körper, dann habe ich schon die ersten Ansätze für Vertrauen. In die Lehre des Buddhas, weil ich etwas praktiziert habe, was vom Achtpfad ist, was der Buddha dargelegt hat. Das heißt also, da hinein kann ich mein Vertrauen legen und da ich darin gewachsen bin, kann ich das Vertrauen in mich selbst legen. Das heißt, mein Selbstvertrauen wächst. Das heißt, ich kriege langsam Boden unter die Füße. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich ermuntere immer bei uns in den Kursen, egal was jemand praktiziert hat, egal was ich jetzt gerade praktiziert habe oder wo ich gerade eine Aha-Erfahrung gemacht habe oder gerade festgestellt habe, ah, stimmt ja wirklich, was der Buddha lehrt? Na, oder das zündet ja, es ist leichter in mir, ne? Jetzt bin ich ein bisschen balancierter oder jetzt bin ich klarer. Bei allem, was wir tun, sofort daran zu denken, wo die Methode herkommt. Die Methode kommt vom Buddha. Der Buddha hat es gemacht. Dass wir diesen Zusammenhang herstellen können zwischen unserer Praxis, die wir tun, und die Rückkopplung, der Buddha hat es selbst erfahren und hat es dargelegt. Dass wir diesen Zusammenhang, dass wir keine Situation verstreichen lassen, ohne diesen Zusammenhang herzustellen. Weil, wenn Vertrauen tatsächlich zur ersten Erleuchtungsstufe, also das, was in der ersten Erleuchtungsstufe als Vertrauen bezeichnet wird, dann muss das Vertrauen tatsächlich in den Buddha, ins Dhamma und in den Sangha gehen. So. Und das immer zusammenzubringen. Vielleicht erstmal bis hierher. Das war jetzt mal so ein dichter Einstieg.